Komm, schließ nochmal dein Auge, mach nochmal deine Augen zu. Sag einfach nochmal aus dem Herzen heraus, danke, Jesus. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, Jesus, dass es nichts gibt, was zwischen uns steht. Danke, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Danke, Jesus, dass dein Wort immer noch dasselbe ist. Danke, dass du dein Wort nie, dass es dich nie gereut, dass du deine Meinung nie änderst über mich, dass du dich entschieden hast, mich zu lieben. Das gilt für alle Ewigkeit. Danke, Jesus, dass du niemals sagen wirst, oh, die Entscheidung gereut mich, sondern dass du weißt, was du über uns denkst, welche Gedanken du über uns hast, Gedanken des Friedens, der Freude, der Hoffnung, der Zukunft. Danke, Jesus, dass wir dir gehören. Danke, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Danke, dass kein Teufel und kein Dämon stärker ist als du in mir. Danke, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Danke, dass ich ein Überwinder bin. Danke, dass ich mich ausstrecken darf nach dem, was du für mich hast. Herr, du hast immer mehr, immer mehr, immer mehr. Danke, Jesus, dass wir das Vorrecht haben, dich zu lieben. Vater, danke, dass wir nicht zu einer Religion in dieser Welt gehören, die ständig Leistung bringen muss für ihren Gott oder ihre Götter, sondern dass wir zu einem Gott gehören, der seinen Sohn gegeben hat, auf das wir frei sind. Welch ein Geschenk, welch ein Vorrecht. Jesus, danke, dass du am Kreuz gerufen hast, es ist vollbracht. Welch eine Gnade, welch eine Liebe. Letzte Woche haben wir gehört, welch eine Liebe hat der Vater uns erwiesen, dass er uns, ja, geliebt hat, wo wir noch Feinde des Kreuzes waren. Dass er Jesus gegeben hat, als wir noch völlig gegen ihn waren. Und er hat sich entschieden, uns zu lieben. Danke, Papa, dass du niemals deine Meinung ändern wirst. Sondern dass dein Wort steht in Ewigkeit und du auch, Jesus. Du hast gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben in Ewigkeit. Halleluja. Amen. Fällt mir schwer zum Predigen nach so einer Herrlichkeit. Oh, hätte jetzt gerne Couch und ein bisschen auf dem Schoß bleiben. Amen. Halleluja. Oh, ich bin Gott so dankbar für das, was er tut. Ihr auch? Wisst ihr, wir können alles imitieren. Wir können die besten Sänger der Welt bestellen und bezahlen. Wir können die besten Prediger bestellen und bezahlen. Wir können aber nicht Gott bestellen und bezahlen. Der ist entweder da oder er ist nicht da. Und entweder das gefällt ihm hier oder das gefällt ihm nicht. Dazwischen gibt's nichts. Amen. Und ich liebe es, wenn ich spüre, dass Gott sich jeden Sonntag hier wohlfühlt. Das ist die größte Belohnung von allem. Amen. Das ist mehr als Gold und Silber. Mehr als Edelsteine. Halleluja. Und er ist aus einem Grund da. Weißt du den Grund? Weil du da bist. Weil er dich liebt. Amen. Weil er dich braucht. Und weil er dich verändert. Stück für Stück. Und weil er dich nicht so lassen kann, wie du bist, sondern weil er dich verändern muss für das, was er mit dir vorhat in der Ewigkeit. Amen. Wir müssen unser Denken ändern. Wir dürfen nicht denken, wir sind jetzt hier auf Erde und dann sterben wir irgendwann. Wir sterben ja nicht mehr. Wir ändern ja nur die Adresse als Christen. Amen. Und dann kommen wir irgendwie in den Himmel und singen Halleluja den ganzen Tag. So wird das nicht sein. Du wirst einen Job im Himmel haben. Da gibt's keine Arbeitslose. Da gibt's keine Leute, die gelangweilt sind. Da wirst du so vielen Menschen erzählen, wie das war als neue Schöpfung hier auf der Erde. Amen. Da werden wir vielen Leuten dienen, die auf dem Sterbebett sich errettet haben. Das haben wir letzte Woche von Andrea gehört. Der Opa im Altersheim. In der letzten Sekunde hat er sein Leben Jesus gegeben. Und die Bibel nennt es wie durchs Feuer hindurch. Amen. Der hat von der Bibel, vom Wort Gottes, keine Ahnung im Himmel. Da werden Schulklassen sein, da werden Kindergärten sein. Amen. Babystationen von all diesen Millionen abgetriebenen Babys. Du, glaub mir, dir wird's dann nicht langweilig. Und bis du erstmal alle Farben gesehen hast und alle Düfte gerochen, da bist du sowieso schon so begeistert, dass du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Also das, was Gott für uns vorhat, ist so der Hammer, das ist unfassbar. Amen. Wow, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ich habe eine Woche hinter mir in der Gegenwart und in der Herrlichkeit Gottes. Absoluter Hammer. Am Mittwoch war ich mit Bärbel in Würzburg in der Gruppe von Frauen, die dort sind, die unsere Predigten hören. Boah, die haben mich so mit Liebe oder uns mit Liebe überschüttet. Das war mir fast peinlich, ja. Wenn die dich knuddeln, lassen sie dich nicht mehr los. Ein riesen Buffet aufgebaut an Fressalien, das kann man gar nicht alles essen. Und ständig immer wieder, wow, Liebe, Liebe. Habe ich gedacht, wow, so langsam komme ich dahinter, was Gott so mit meinem Leben vorhat. Ich merke so, dass jede Träne, die ich geweint habe, die wird's langsam wert. Ich habe so das Gefühl, ich gehe über vom Weinen ins Ernten. Und, Amen. Und jeder, der mit Tränen gesät hat, wird mit Freude ernten. Und ich spüre das so langsam und das ist so cool. Manchmal denke ich, die kleine Gruppe hier, aber dann merke ich, es gibt noch so viel mehr, die meine Predigten hören, wo ich gar nicht weiß. Ja, wo Gott eine Frucht gibt, wo Gott Menschenherzen verändert für immer. Und ich habe dort auch gemerkt, es ist so eine riesen Not im Leib Christi. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Finanzen. Steht es da? Erkenntnis. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Weißt du, es liegt nicht an Gott. Gott hat genug Finanzen, er hat genug Liebe, er hat genug Gnade, er hat genug Vergebung. Das ist alles da. Nur wir lassen uns selber berauben, weil wir nicht glauben, was im Wort steht, oder weil wir nicht wissen, was im Wort steht. Solange der Erbe unmündig ist, ist zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied. Also müssen wir was werden? Mündig. Das heißt, erwachsen werden, 18 werden im Geist. Und nicht mit 25 noch die Windeln wechseln wollen. Thomas, ich kann dir mal bieten für mich. Ja, kann ich machen. Aber deine Windeln sind nicht so angenehm für mich. Wird erwachsen. Amen. Ja, zwei, drei, die haben es verstanden. Die anderen wollen noch Windeln wechseln. Und noch ein Fläschchen und ein Schnulli. Nee, wir wollen erwachsen werden, oder? Und wir wollen andere in die Reife führen. Das ist, was dran ist. Auch Paulus begegnet es. Der sagte ihnen, obwohl ihr jetzt schon Lehrer sein solltet, habt ihr immer noch nötig, dass ihr Milch bekommt. Aus dem Fläschchen. Wer trifft die Entscheidung, ob du erwachsen wirst? Ihr seid gut. Amen. Nicht Gott trifft die Entscheidung. Ich merke so, wenn ich mit vielen Menschen zu tun habe, auch mit Menschen vor allem von hier, die warten immer, dass Gott was tut. Ihr Leben lang warten sie, dass der Heiland aktiv wird. Und Gott wartet die ganze Zeit in ihrem Leben, dass sie aktiv werden. Amen. Wisst ihr, dass Jesus in keinem Wort gesagt hat, betet für die Kranken? Was machen Christen? Beten ständig für die Kranken. Er hat nicht gesagt, betet für die Kranken. Er hat gesagt, geh hin und heilt die Kranken. Das hat er gesagt. Stimmt es? Wir sollen nicht für Kranke beten. Was soll das? Der Vater ist absolut für Heilung. Der ist total dafür, den brauchst du nicht mehr überzeugen. Dann gibt es Gottfakten, Versorgung. Du brauchst nie wieder für Versorgung beten. Gott ist dein Versorger. Du glaubst es oder du lässt es. Amen. Gott ist dein Arzt. Du glaubst es oder du lässt es. So viel mehr wie Heilung ist Gesundheit. Ich weiß nicht, Christen reden immer nur von Heilung. Red doch mal von gesund bleiben. Dann brauchst du keine Heilung mehr. Das ist Teil deines Erbes. Amen. Und ich merke, Gott macht hier eine Generation, die anfangen umzudenken, die anfangen in die Wahrheit zu kommen. Und die Wahrheit macht sie frei. Amen. Und es ist so wichtig. Auch da in Würzburg war eine Person, die fragte mich, ja, meine Schwiegermutter ist so schlimm, soll ich der vergeben? Nein, du sollst sie hassen. Komm, wir beten jetzt zusammen, dass Feuer vom Himmel fällt. Nein, das tun wir natürlich nicht. Wisst ihr? Ich bete immer, sag, Heiliger Geist, gib du mir die richtige Antwort. Weil ich denke so, die denkt so, er denkt so, Gott denkt so. Ich will wissen, wie Gott denkt. Amen. Und hat der Heilige Geist mir einen Satz gesagt, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Und nicht mehr aus dem Sinn. Er sagt, sag ihr, kein Mensch auf dieser Welt, schreibt es auf, merkt ihr es, kein Mensch auf dieser Welt ist dein Feind. Wenn wir Christen das verstanden hätten, wären wir schon viel weiter in der Evangelisation, in der Errettung der Menschen. Ich treffe immer wieder verbitterte, verletzte Menschen. Und ich kann das menschlich total nachvollziehen. Ich habe auch so eine Geschichte hinter mir. Aber wir haben kein Recht, nicht zu vergeben. Wir haben das Recht, zu vergeben. Wisst ihr, dass das ein Vorrecht ist, was nur Christen haben? Menschen der Welt können auch vergeben. Aber sie sagen immer, ja, ich habe vergeben, aber vergessen tue ich es nicht. Das ist nicht vergeben. Vergeben, unser Vorbild ist wer? Gott, Jesus. Und er sagt, ich vergib dir all deine Schuld, wirf sie wohin? Auf meinen Schreibtisch, damit ich es jeden Abend noch mal lesen kann. Nee, wo wirft das hin? Hinab ins tiefste Meer. Warum sagt Gott ins tiefste Meer? Weil da kann keiner hin. Und er will da auch nicht mehr hin. Und er denkt was? Nicht mehr daran. Das ist eine Entscheidung, die Gott trifft. Gott hat diese Entscheidung in seinem Herzen getroffen. Ich vergebe, lasse los und denke nicht mehr dran. Und dann ist er frei. Da ich sage, weißt du, wir müssen begreifen, dass kein Mensch unser Feind ist. Tun Menschen schlimme Sachen, tun sie furchtbare Sachen, verletzen sie uns manchmal, greifen sie uns an, verleumden sie uns. Ja, that's the world. Willkommen im Club. Vor ein paar Jahren, als mich hier ganz viele Leute verraten haben, war ich in der Küche, hab geweint, hab gesagt, Jesus, ich kann nicht raus predigen, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Kannst mich irgendwo stapeln und kompostieren? Sagt der Jesus zu mir mit einer hörbaren Stimme, sagt der Thomas, was ist denn los? Wie wenn das nicht wüsst? Da werde ich schon fast wieder grantig, aber ich war so kaputt. Dann sagt der Herr, sie haben mich verraten. Sag, haben sie mit mir auch gemacht, Thomas, was willst du mir Neues erzählen? Wenn du schaffst, zu vergeben und loszulassen, kriegt der Teufel so einen Schiss vor dir. Der hat so eine Angst vor dir, dass die Dämonen schon fliehen, du brauchst die gar nicht rauswerfen. Ich spüre das oft, dass die abhauen, wenn ich komme. Nicht ich, nicht der Thomas, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr versteht schon richtig. Aber der Teufel kriegt Angst vor dir ab dem Moment, wo er verstanden hat, dass du verstanden hast, wer du bist. Er weiß, wer er ist, er weiß, wer Gott ist. Als ein paar versucht haben, Dämonen rauszuwerfen, haben sie mächtig einen aufs Maul gekriegt. Dann haben die Dämonen gesagt, Paulus kennen wir, Petrus und noch ein paar andere wahrscheinlich. Euch kennen wir nicht. Wenn Christus in dir lebt, ist alles andere egal. Gott ist für dich. Leute, die Menschen da draußen, die brauchen uns. Christ spielen, die Zeit ist vorbei, glaubt mir das. Wir müssen raus aus unserem Wurstsalat, aus unserem Salat, raus aus dem Essig und raus aus dem falschen Öl und raus und das richtige Salz sein da draußen. Amen. Hey, die Menschen haben so einen Hunger. Die haben so einen Hunger. Gestern ruft mich ein Mann an und erzählt mir eine Geschichte, er hat Gehirntumor. Ich habe so eine Salbung gespürt während dem Telefonat. Ich habe gewusst, er stirbt da dran nicht. Ich habe voll den Glauben und habe immer gesagt, da dran wirst du nicht sterben. Dann hat er mir erzählt, was die Ärzte alle sagen. Sage ich, Ärzte sind keine Propheten. Das sind Wahrsager. Selbst wenn sie einen schwarzen Fleck in deinem Gehirn finden, das heißt gar nichts. Alles, was einen Namen hat auf dieser Erde, muss was? Sich beugen und was bekennen? Dass Christus der Herr ist. Hat jede Krankheit einen Namen? Also muss sich jede Krankheit vor Christus beugen. Wann? Wenn du es anfängst zu glauben. Geschehen ist es vor 2000 Jahren am Kreuz. Wenn ich manchmal sage, Gott heilt heute niemand mehr, dann sind Christen entsetzt. Gott hat geheilt vor 2000 Jahren. Es ist ein Fakt. Es ist ein Gottfakt. Jesus hat nicht gesagt, oh, heute ist es vollbracht und morgen kreuzen sie mich wieder und übermorgen, das geht es noch 2000 Jahre so weiter. Ich muss jeden Tag ans Kreuz. Hat es Jesus gesagt? Er hat gesagt, ein für alle Mal mit einem Opfer ist alles bezahlt. Das heißt, wir gehen aus von dem vollkommenen Sieg am Kreuz. So, die meisten Christen leben etwas anderes. Ich auch jahrelang. Warum? Weil ich die Wahrheit nicht geglaubt habe, obwohl sie so nah war. Ich kann einen Schatz vergraben. Wenn das Loch noch frisch ist, siehst du es, da hat jemand gebuddelt. Wenn ich Laub draufschmeiße oder eine Schicht Staub, siehst man nichts mehr. Eine kleine Schicht Staub reicht aus, dass du nicht mehr siehst, wo der Schatz liegt. Im Geist ist es oft genauso. Versteht ihr? Ein bisschen Staub auf deiner Bibel. Siehst du es nicht mehr, obwohl es so nah ist. Ist das wahr? Dann erzählt er mir, dass sein Pastor ihm gesagt hat, Satan hinder mich. Und das war die Verletzung in ihm, die ihn weggebracht hat von Christus. Na, ich sage, ich frage dich nur eine Frage. Du hast mir gerade erzählt, du bist wiedergeboren, richtig? Ja. Sag ich, wenn du Christus gehörst, wem gehörst du dann nicht mehr? Beantwortet mir's. Satan. Und wenn du Satan gehörst, dann gehörst du wem nicht? Gott. Jesus hat bekannt, dass es Leute gibt, die Satan gehören, nämlich alle die, die nicht wiedergeboren sind. Das hat er gesagt. Ihr seid Kinder eures Vaters, und wie eures Vaters gelüstet es euch. Das war nicht verdammend, sondern es war feststellend. Und er hat gesagt, wenn du Christus gehörst, wie kann dann Satan was mit dir zu tun haben? Merkt ihr, wie die Lüge ihn in die falsche Richtung hat entwickeln lassen? Und es ist die Not da draußen, dass die Menschen nicht verstehen, wer sie sind. Du bist ein für allemal die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist mit das Wichtigste, was Gott mir je offenbart hat. Wir sind Gerechte, die noch ab und zu sündigen. Das ist biblisch. Und nicht Sünder, die ab und zu gerecht werden. Das ist Religion. An Weihnachten, Ostern, dann sündigen wir nicht. Da rennen wir in die Kirche, dann sind wir wieder heilig. Macht der Pfarrer wieder Buggedibu und dann dürfen wir wieder, der Rest vom Jahr machen wir wieder Fasching. Amen. Hey, es ist so gut, was Gott mit dir vorhat. Wir gucken uns heute Römer 5 ab Vers 12 an und ich lese mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich habe die gekauft, hat leider bis heute nicht gereicht, aber nächste Woche haben wir sie. Dann tun wir sie installieren, dann können wir da reinschauen. Und machst du einfach Hoffnung, ist vielleicht am besten. Und ich lese euch mal vor, was es heißt. Wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen Adam hielt die Sünde der Welt Einzug, durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Okay? Alle haben gesündigt. Alle nach Adam haben gesündigt. Und sogar bevor das Gesetz kam. Von Adam bis Abraham waren 1000 Jahre, von Abraham bis Mose waren 1000 Jahre. Mit Mose kam das Gesetz. Also es gibt eine Geschichte der Menschheit von 2000 Jahren ohne Gesetz und trotzdem waren sie unter dem Gesetz. Weil die Sünde aktiv war. Aber die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Okay? Vers 13. Auch damals, als es das Gesetz noch nicht gab, war die Sünde schon in der Welt. Die Sünde war schon in der Welt. Hier heißt es, die Sünde war schon da. Die war da, bevor Adam da war. Die Sünde war schon in der Welt, bevor Eva da war. Ist nicht mit Adam entstanden. Die Sünde war schon da. Nämlich durch Satan. Er war schon gefallen mit seinen Engeln. Er hat seine himmlische Behausung schon verlassen. Er hat seinen Dienst aufgegeben, hat Frevel getrieben im Himmel und hat den Dienst, den Gott ihm gegeben hat, Gott nannte ihn einen schützenden Cherub. Diesen Job hat er verlassen. Er war ein Polizist und hat sich entschieden, für die Mafia zu arbeiten. Er ist korrupt geworden. Und da, wo er vorher Leute beschützen und helfen sollte, ist jetzt ein Zerstörer und ein Dieb geworden. Und ein Mörder. Ein Auftragsmörder für die Mafia. Wenn du so willst, okay? Also die Sünde war schon da. Gott wusste, dass die Sünde schon da ist. Und jetzt könnte man sagen, ist es nicht ungerecht, dass dann Gott Adam und Eva in eine Welt hineingibt, wo die Sünde schon irgendwo in der Ecke lauert? Oder nicht? Wisst ihr, was das Hammermäßigste ist an Gottes Herz? Wenn ich jetzt unseren Nico, wo ist denn unser Nico? Wo sitzt denn da? Wenn ich den Nico jetzt nachher schnapp und sag, Nico, weißt du, was wir zwei nachher machen? Wir machen jetzt einen Einbruch. Wir besorgen uns nachher richtig was. Und der Nico sagt, oh, das ist aber nicht mein Ding. Und ich sag, Nico, halt die Schnauze, du machst da jetzt mit. Und Nico hat einen heiden Respekt vor mir und denkt, oh Mann, der Thomas, das hätte ich gar nicht gedacht von dem. Und er sagt mir 5, 6 Mal, nee, ich will nicht. Sag, wenn du jetzt nicht still bist, kriegst du einen aufs Maul. Und dann ist der Nico dabei und wir machen den Einbruch, wir ziehen das Ding durch. Und dann werden wir geschnappt irgendwann, werden verhaftet und dann kommen wir von Richter. Der Richter merkt sehr schnell, wer von uns beiden ist eigentlich der Chef. Das merkt man immer schnell. Immer der, der zuerst redet, ist der Chef. Das war auch bei den Jüngern so. Petrus war immer der Erste, der gequatscht hat. Richtig? Der Richter merkt sehr schnell, dass der Nico eigentlich verführt worden ist. Von wem? Von mir. Könnt ihr mal folgen in dem Bild. Für wen wird es vor Gericht mildernde Umstände geben? Für mich oder für Nico? Jeder Zuschauer im Gerichtssaal, wenn er den Kerl erlebt, wird sagen, ah, der arme Kerl, der hat nur gemacht, was der sagt. Und die Leute sagen, der, das ist aber ein Schlitzohr. Guck dir mal an, wie der schon aussieht, wie der guckt. Das ist ja voll der Üble. Wisst ihr, dasselbe war zwischen Satan und der Menschheit. Satan ist das Schlitzohr. Und er hat die Menschheit verführt. Und Gott ist nicht dümmer wie wir im Gerichtssaal, sondern er sagt, wer Erlösung braucht von den beiden, ist der Nico. Denn der wurde was? verführt. Und für Leute, die verführt wurden, gibt's immer mildernde Umstände oder man nennt es auch Gnade. Für den Verführer gibt es was? Keine Gnade. Amen. Die Engel und Satan wurden von niemandem verführt. Die haben sich selber entschieden, eine Rebellion im Himmel zu machen gegen Gott. Deswegen steht im Wort, für die Teufel und für ihn und seine Engel gibt es keine Gnade und Vergebung. Und das wissen die Jungs, deswegen sind die immer so schlecht gelaunt. Amen. Versteht ihr das heute Morgen oder bin ich zu kompliziert? Können wir noch folgen? Also hat Gott einen Gnadenplan im Voraus sich erdenken müssen für den Nico, der stellvertretend für die ganze Menschheit steht. Er war wo dabei? Beim Einbruch. Weil Gott gerecht ist und ein gerechter Richter, kann er nicht sagen, weil der Nico so lieb ist, geh als freier Mann aus dem Gericht raus. Das kann der Richter nicht tun. Das wäre was? Ungerecht. Und wann ein Richter das tut, verliert er sein Richtersein. Denn er hat ihn über das Gesetz gestellt. Das Gesetz sagt Strafe und Verurteilung. Merkt ihr, wie gut Gott ist? Und dann marschiert ein dritter Mann in den Gerichtssaal, der heißt Jesus Christus, und sagt, okay, für den Einbruch steht die Todesstrafe. Aber der arme Kerl, ich erbarme mich, sagt, Herr Richter, ist es okay, wenn ich stellvertretend für ihn sterbe? Der Richter sagt, einer muss bezahlen, dann ist das Ding erledigt. Okay? Wenn du für 20 Mark falsch parkst oder für 20 Euro und ich bezahle das dir, ist es okay. Dem Richter ist das egal. Bezahlt ist bezahlt, richtig? Und damit hat Christus den Nico erlöst, aber nicht den Verführer. Jetzt kommen wir zurück zu Adam. Ihr wollt das ja alles verstehen, oder? Also die Sünde war schon in der Welt, Satan war schon in der Welt, der Verführer war schon da. Nun wird sie dort, wo kein Gesetz gibt, nicht als Schuld angerechnet. Doch das ändert nichts daran, dass der Tod bereits in der Zeit von Adam bis Mose über die Menschen herrschte, selbst wenn sie kein ausdrückliches Gebot Gottes übertraten, denn die Sünde Adams war in jedem Kind. In der DNA Adams war die Sünde drin ab dem Moment, und mit jedem Kind, was er zeugt, und die Kinder und Kindeskinder, die kamen, war die Sünde drin. Richtig? Wenn wir die Geschichte von Kain und Abel anschauen, als er in seinem Herzen entschieden hat, seinen Bruder zu erschlagen, kam Gott zu ihm. Es wird nie erwähnt in der Welt, wird immer weggelassen. Und Gott sagt zu ihm, was siehst du so traurig drein? Er konnte nicht mal Gott anschauen. Schaut auf den Boden. Machen alle, die nicht frei sind. Ich mache immer so. Und er sagt da, die Sünde steht vor deinem Herz, sagt er zu Kain, Gott. Du aber herrsche über sie, nach dir hat sie Lust. Dich will sie nehmen. Herrsche du über sie, sagt er zu Kain. Das heißt, Kain hatte absolut die freie Entscheidung, zu sagen, nein, ich erschlage meinen Bruder nicht, oder ja, ich erschlage ihn. Richtig? Selbes bis heute für jeden Menschen. Du kannst Böses tun, du kannst Böses lassen. Selbst als wiedergeborener Christ kannst du noch Böses tun. Die meisten Geschwister töten wir mit unseren Worten. Nicht mit dem Schwert, mit unseren Worten. Was aus unserem Herz kommt. Oder eben auch nicht. Wir bedecken es, lassen los, vergeben. Sprechen frei, entscheiden uns für das tiefe Meer. Mit dem Resultat nicht mehr dran zu denken. Halleluja. Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias als Gegenbild gegenüber. Steht es da auch? So ähnlich. Also Adam steht als Gegenbild Christus gegenüber. Okay? Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen ist. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Wenn ich das predigen darf, ich liebe es. Pass auf. Was wäre gewesen, wenn Adam nicht gesündigt hätte? Die Sünde war immer noch in der Welt. Irgendwann hätte es doch passieren können. Richtig? Wer von euch hat eigene Kinder, die meisten, oder? Du sagst deinem Kind, vielleicht hast du einen Nachbarn und einen Hund und der Hund ist scharf und beißt alle. Und du sagst dem Kleinen immer, geh nicht zum Hund, der ist scharf. Das klappt ein Jahr, zwei Jahre. Aber irgendwann ist das Kind so neugierig, geht's rüber und streckt den Finger rüber. Und das Geschrei ist groß. Richtig? Also die Gefahr, dass Adam irgendwann sündigt, war nicht gebannt, indem er anfangs nicht sündigte, sondern die Chance war immer da. Könnt ihr der Logik folgen? Okay? Jetzt kommt Christus. Christus ist so viel mehr. Wir haben durch Christus so viel mehr, als nur, dass wir in den Himmel kommen. Als dass wir errettet sind. Wir haben das Blut des Lammes, was uns ein für alle Mal von jeder Sünde freigewaschen hat. Und Christus ging in den Himmel ins Heiligtum und nahm was mit? Sein Blut. Das heißt, wenn wir irgendwann sündigen, noch hier auf der Erde, das tun wir alle gar nicht mehr, ich weiß. Was ist dann da? Sein Blut. Okay? Wenn wir unsere Adresse verändern, indem wir nach oben gehen, weil sterben tut ja kein Christ mehr, wir verlassen nur unsere Hülle. Was ist im Himmel? Das Blut. Das heißt für uns klipp und klar, dass du nie wieder verloren gehen kannst. Du bist sicher, du hast all inclusive, du hast gewonnen. Adam hätte immer wieder sündigen können und alle seine Kinder danach. Versteht ihr die Logik? Christus hat ein für alle Mal bezahlt, sodass wir nie wieder verloren gehen können. Der Teufel hat keine Waffe mehr. Amen. Und jetzt müssen wir raus aus dem Sündendenken. Christen denken den ganzen Tag Sünde, 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 Sünde. Das ist das Dümmste, was es gibt. Du musst anfangen und bekennen und sagen und glauben und es weitergeben. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wann? Ein für alle Mal. Wirst du noch sündigen? Ja, aber die ist bezahlt. So sag ich jetzt, wow, das ist dann immer das Argument von vielen. Ja, dann kann ich ja fröhlich lossündigen. Probier's aus. Gott schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Gott ist ein strenger Vater. Der gibt dir nicht die Freiheit, um die zu missbrauchen. Habe ich mit keinem Wort gesagt. Aber Sünde und Verdammnis gehören mir nicht. Das ist nicht Teil des neuen Bundes. Immer wieder treffe ich Christen, immer und immer wieder, die in der Verdammnis sind. Verdammnis hat mit mir nichts mehr zu tun. Gott denkt nie wieder an Verdammnis. Warum kann Gott mich nicht mehr verdammen? Wer weiß noch, wo es mehr ist? Mit was will Gott mich verdammen? Die Bibel sagt, Christus ist hier, der frei macht. Wer kann mich anklagen? Leute, das Rohrreinige heute Morgen. Die Kruste muss raus. Jede Kruste der Religion und der Lüge muss raus aus uns. Weil dann sind wir frei. Und wenn wir frei sind, sind wir attraktiv für die Welt. Die Bibel sagt, wenn wir Liebe untereinander haben, hier ist die Spielwiese. Wenn ihr euch hier nicht lieben könnt, geht nicht raus und evangelisiert die Leute, das ist Schwachsinn. Wenn es hier nicht echt ist, ist es draußen auch nicht echt. Ist das wahr? Zu mir hat mal einer gesagt, wenn ich irgendwo eingeladen werde zum Predigen, gehe ich als erstes nach Hause zum Pastor und schaue mir an, wie er mit seiner Frau und mit den Kindern umgeht. Und dann sehe ich, wie sein Herz tickt. Er kann predigen, was er will. Ich will sehen, was er lebt. Amen. Heißt es, dass wir alle perfekt sind? Nein, davon rede ich nicht. Wir machen alle noch Fehler. Das weiß Gott. Als Gott dich gekriegt hat, wusste genau, wie du drauf bist. Wow, was ein Glück, oder? Das stimmt, sagt Stelios. Gott sei Dank stimmt es, hä? Wir können ihn nicht mehr überraschen. Gott weiß, was wir sind und wie wir sind. Und er weiß, was wir brauchen zur Veränderung. Wenn Gott dich gerecht gesprochen hat, wer kann dann dich noch verdammen? Nur eine Lüge. Und du willst Christ sein? Schon mal gehört? In meiner Familie schon öfters. Das, was uns geschenkt worden ist in Christus, ist nicht zu vergleichen mit dem, was mit Adam war. Denn wenn die Verfehlungen eines einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, hör gut zu, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. Das, was wir in Adam verloren haben, wird durch Gottes Gnade in Christus weit aufgewogen. Amen. Du hast einen Job als Tellerwäscher verloren in der Welt und Gott hat dich wieder eingestellt als Manager mit einem Top-Jahresgehalt. Du denkst, oh, was habe ich nur verloren, die schönen Tassen und Tellerchen. Und Gott sagt, kehr doch mal auf jetzt. Guck mal, du hast einen Chauffeur, du hast eine Limousine, eine Sekretärin. Du sitzt oben in Manhattan im obersten Stock, hast Aussicht. Du bist jetzt der Top-Manager, aber wir kapieren es nicht. Das, was wir in Christus bekommen haben, ist so viel mehr, was wir geschenkt bekommen haben. Nicht verdienen, da sind wir aus der Gnade gefallen. Auch das ist so ein Problem mit Christen, wo sie immer Gott etwas tun wollen und irgendwie, oh, ich gebe dir ein Gelübde, Herr, und Gott macht, nee, ich will's nicht hören, weil du hältst eh nicht. Hat noch nie einer geschafft, wird auch nie einer schaffen. Das Einzige, was vor Gott gilt, ist das Kreuz, wir haben es vorhin gesungen. Führ mich an das Kreuz, da ist der Sieg und da fließt alles vom Kreuz. Amen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Welch ein Satz. Boah, das ist der Hammer, oder? Sind wir noch 15, das ist ewig lang. Die ganze Menschheit ist durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Wisst ihr, was wir Christen haben? Leider sind wir fast alle Zitronenchristen. Nee, Thomas, mir geht's gut heute. Und dann gehst du raus und werd frei. Amen. Überwinde. Jesus sagt, an der Welt habt ihr Angst, ich habe die Welt überwunden. Manchmal denke ich, Christen sitzen mit 50 noch im Sandkasten und da kommt der Teufel, macht so auf der Sandburg. Ey, du Mann, da bin ich meine Burg kaputt gemacht. Was ich mir manchmal anhören muss, denke ich so, bin ich der Kindergartenkopf oder was bin ich? Nicht nur hier, auch Leute von woanders. Unfassbar. Der hat mein Förmchen weggenommen. Dann bet für Neues. Segne ihn damit. Schenk ihm noch ein zweites, hat Jesus gesagt. Wenn einer dein Mäntelchen wegnimmt, schenk ihm noch eins, oder? Ja. Wisst ihr, warum Jesus all die Sachen gesagt hat? Zum Beispiel, wenn dir einer auf die Backe schlägt, halt die andere Backe hin. Wo ich von den Rockern rausgekommen bin, habe ich gesagt, ich halt niemand meine Backe hin. Hier gibt's eine, das erledigt. Habe jahrelang mit der Bibelstelle, warum soll ich noch die andere Backe? Was, hast du sie noch alle da oben? Wenn mir einer eine klatscht, klatsche ich eine zurück. Und wenn ich gut bin, dann klatsche ich keine zurück. Aber ich gebe ihm doch nicht noch die andere Backe. Und irgendwann habe ich gesagt, Jesus, erklär mir das. Und hat Jesus zu mir gesagt, weißt du, Thomas, wenn du verstehst, was Bitterkeit in deinem Herzen macht, würdest du nicht nur die Backe links und rechts, sondern noch viel mehr hinhalten. Nämlich die Bitterkeit in deinem Herzen ist schädlicher wie der zweite Schlag auf die Backe. Boah, habe ich gedacht, Hammer. Ist das wahr? Denk drüber nach. Wenn Bitterkeit in dein Leben kommt, das ist schädlicher für dein ganzes Sein, wie einmal einer auf die Backe kriegen. Das heilt wieder. Aber das ist eine Entscheidung. Will ich das oder halte ich an meiner Bitterkeit fest? Das, Vers 16, das, was die Gabe Gottes bewirkt, entspricht nicht einfach den Folgen, die Sünde jenes einen gehabt hat. Denn das Urteil Gottes, die Antwort auf eine einzige Verfehlung, führte zur Verdammnis. Richtig? Also die einzelne Sünde Adams hat sofort zur Verdammnis geführt. Sofort war die Trennung zwischen ihm und Gott. Und Gott sagte ihm und Eva, wenn ihr von der Frucht esst, das war kein Apfel, noch dazu, gell? Es war eine Frucht, man weiß nicht welche. Wenn ihr davon esst, werdet ihr des Todes Tode sterben. Das war Mehrzahl. Okay? Weil sie sind ja nicht tot umgefallen, nachdem sie gegessen haben. Also sprach Gott nicht zuerst vom physischen Tod, sondern vom geistigen Tod. Er sagte, wenn ihr von der Frucht des Ungehorsams esst, werdet ihr sofort getrennt von mir. Denn ich kann nicht Gemeinschaft haben mit Sünde. Es ging ihm nicht um die Menschen. Gott liebt die Menschen. Und weil diese Trennung so schmerzhaft für ihn war, hat er Christus gefragt, mein Sohn, bist du bereit, wenn wir die Menschen schaffen? Schon im Vorfeld, bevor der erste Mensch überhaupt geschaffen war, hat er Jesus gefragt, bist du bereit, für die Menschheit zu sterben, mein Sohn? Ich brauche den Joker, ich brauche die Karte, wo ich beim Poker den Teufel besiege. Ich brauche den Joker. Versteht ihr? Ich weiß gar nicht, ob man beim Poker einen Joker hat, aber ich spiele keine Karten, interessiert mich nicht. Okay? Aber der Joker, die Karte, die über alles drüber trifft, war Jesus. Und mit dem hat der Teufel überhaupt nicht gerechnet. Wenn er verstanden hätte, was am Kreuz passiert, hätte er niemals Jesus gekreuzigt. Der ist ja nicht doof, aber er ist doof. Weil er hat's ja gemacht. 3 Tage war Party in der Hölle. Yeah, wir haben den Nazarener gekillt. Nach 3 Tagen steht der Typ wieder da. Wie im Westernfilm, weißt du? Schön begraben, dann dü-dü. Spielen wir das Lied von Ton. Da steht er wieder. Und dann hat Jesus gesagt, wer ist jetzt der Chef? Wer ist jetzt der Checker? Wer hat jetzt gewonnen? Und wen sah Jesus am Kreuz? Dich und mich. Hätte keine Nägel bedürft oder bedarf, dass der da ans Kreuz genagelt wird. Seine Liebe wäre genug gewesen, ihn da zu halten. Und Jesus hat gesagt, ja, Papa, ich bin bereit, den Weg zu gehen. Und im Garten Gethsemane wurde Jesus total bewusst, was das bedeutet. Und seine Seele geriet in Angst und Furcht. Nicht sein Geist, seine Seele. Und dann betet er und sagt, Vater, wenn es möglich ist, mach, dass ich da nicht durch muss. Lass den Kelch vorübergehen. Und der Vater sprach zu seinem Geist, nicht zu seiner Seele. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, nicht deiner Seele. Amen. Denk immer dran, wenn dein Seelchen wieder durchdreht, bring es unter die Füße. Und der Geist Jesus sagte der Seele nicht, mein Wille geschehe, sondern der Wille des Vaters. Und ich muss erfüllen, wozu ich Ja gesagt habe. Nämlich die Erlösung der Menschheit. Ist das nicht der Hammer? Gottes Liebe? Leute, das ist das Evangelium. Nicht, du musst dich bekehren und dann kommst du zu uns in Gemeinde und dann sitzen die Frauen links und die Männer rechts und die Frauen haben Röcke an und die Männer Hose. Und wenn du heiraten willst, sagt der Pastor dir, wenn du heiraten darfst und wen nicht. Leute, was ich alles schon für verrückte Sachen gehört habe. In manchen Gemeinden dürfen Leute nicht heiraten, es sei denn, die waren vom Brüderrat. Und der Brüderrat sagt ihnen ja oder nein. Dem Brüderrat, den würde ich meinen Fuß zeigen. So. Die könnten mich mal, ganz ehrlich. Ich hasse Religion. Wer hat das Recht, über einen anderen zu herrschen und zu sagen, wenn du heiraten darfst und wen nicht? Wann du dich taufen lassen darfst und wann nicht? Das ist doch das Übelste, was es gibt. Das ist wirklich aus der Hölle. Angemalt mit Religion. Da steht Christus drauf, aber in der Verpackung ist nur ein Hundehäufchen drin. Ist das wahr? Und manchmal predige ich hier auch gegen Geister. Ich spür's, als wenn sie reinkommen. Dann gehen sie schnell wieder. Ich liebe das, sie zu provozieren. Weil ich mit ihrer Religion nichts am Hut habe. Und du hoffentlich auch nicht. Amen. Denn das Urteil und die Antwort, dass eine einzige Verfehlung, die zur Verdammnis geführt hat, seine Gnade hingegen ist die Antwort auf zahllose Verfehlungen und führt zum Freispruch. Steht es hier auch? Zum Freispruch. Sag mal zum Freispruch.
Zum Freispruch.
Wenn noch einmal ein Geist in dein Leben kommt oder ein Mensch und dir irgendeine Form der Verdammnis geben will, zeig ihm die Bibelstelle und sag, hasta la vista, Baby. Ich bin dann mal weg. Diskutier damit, diskutier mit dem Teufel, diskutier mit Jesus, aber nicht mit mir. Ich lasse meine Freiheit von niemand berauben. Amen. Amen. Paulus hat geschrieben, es kommen manchmal Leute in die Gemeinde, sind so Scheinchristen, und sie spionieren die Freiheit aus und gucken, wo sie wieder Gesetze auflegen können. Bist du beschnitten? Bist du dies? Bist du das? Haben wir ja auch schon gehabt, solche Leute. Zum Glück sehe ich sie immer. Und der Herr bewahrt mich davor. Warum? Weil ich immer bete, Herr, bewahr mich vor den Religiösen. Es gibt nichts Schlimmeres wie Religiöse. Warum sage ich das euch so eindringlich? Wenn du Religion hast, brauchst du eins nicht mehr, das Kreuz. Brauchst du in der Religion nicht. Bruder, du musst Bibel lesen, du musst beten, du musst fasten, du musst nach Rom pilgern, du musst hierhin, du musst dorthin, du musst zum Benny fort und zum Benny hin. Das ist völlig Banane, das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Amen. Lasst euch nicht mehr reinlegen, von keinem Geist mehr. Führt die Menschen nicht in eine neue Religion, die sich bekehren, führt sie in die Freiheit. Zeig ihnen Christus. Und es geht alles ruckzuck. Menschen, die verstehen, ich muss vergeben, zack, die sind gesund. Körperliche Heilung passiert da einfach, weil sie vergeben. Brauchst du nicht 20 Jahre für irgendwas beten, da, oh Herr, heile ihn. Ja, der Herr heilt niemand mehr, der hat's vollbracht. Geh du und heil sie. Leg ihnen die Hände auf, lass den Heiligen Geist fließen, Heilung passiert. Aber wenn jemand nicht vergibt, Weil oft ist Unvergebenheit die Wurzel von der Krankheit. Da kannst du 200 Jahre am Stück beten, wird nichts passieren. Wenn Gott dir einen Schlüssel gibt für deine Haustüre, dann passt er an deine Haustüre. Kannst du aufschließen, geht ruckzuck, das ist Vergebung. Du kannst aber den Schlüssel wegwerfen und sagen, oh Herr, schenk mir einen Schlüssel für meine Türe. So sind manche Christen. Sie beten für das, was sie eigentlich schon haben. Aber das ist nicht das Gesunde, sondern das Gesunde ist das zu nehmen, was dir gehört. Und das ist einfach. Ich merke über all die Jahre jetzt, alles, was von Gott ist, ist ganz einfach. Es braucht immer religiöse Lehrer oder Verdreher, die es kompliziert machen. Richtig oder nicht? Leute, das ist so schlimm. Und ich glaube, da weint manchmal Jesus im Himmel. Weil er sagt, hey, ich habe alles vollbracht. Aber sie kommen nicht aus dem Sumpf, aus dem Loch. Stimmt's? Aber wir wollen, oder? Halleluja. Die Gnade hingegen ist die Antwort auf zahllose Verfehlungen und führt zum Freispruch. Vers 17. Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, der Tod hat Herrschaft ausgeübt durch Adams Sünde, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Oh ja, nächste Woche haben wir die Übersetzung da. Das wird durch einen Einzigen aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in seinem reichen Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Seht ihr, wie wichtig der neue Bund ist? Was wir uns jetzt schon über ein Jahr angucken. Der neue Bund ist so wichtig. Das alte ist vorbei, siehe, alles ist neu geworden. Und die meisten Gemeinden haben Vermischung zwischen alten und neuem Bund. Der alte Bund ist, du bist ein Knecht im Hause des Herrn. Was gehört dem Knecht im Hause des Herrn? Nichts. Er muss arbeiten für alles. Er kriegt einen Lohn. Er ist nicht geliebt. Er ist nicht angenommen. Er darf nicht in dem Haus übernachten. Er ist ein Diener da drin. Das ist der alte Bund. Der neue Bund, da bist du von Gott angenommen worden als Sohn. Alles, was mein ist, ist dein, spricht der Herr. Dir gehört alles. Du darfst einen Kühlschrank, du darfst beim Papa mit dem Bett schlafen, du darfst kuscheln, du darfst alles benutzen, was im Haus ist. So, und jetzt geht's los. Jetzt haben wir ein Problem in der Christenheit. Immer wieder höre ich Predigten, wo das vermischt wird. Wisst ihr, es gibt den fünffälligen Dienst und ich bin dafür. Aber wenn ich in meinem Herzen nah bei Jesus bin, brauche ich kein prophetisches Wort. Richtig? Vielleicht bist du Fan von irgendjemand. Vielleicht warst du Fan von Michael Jackson oder Elvis. Jetzt stell dir vor, du bist der Freund, der Schulkamerad von Michael Jackson. Du gehst da jeden Tag rein und raus und triffst den persönlich. Du weißt alles. Der vertraut dir, der erzählt es dir. Und jetzt kommt einer und sagt, oh Bruder, ich habe ein Wort für dich. Ich glaube, der Michael Jackson, der mag dich. Oh, danke, tut mir das gut. Oh, bis gerade habe ich, was willst du sagen? Was willst du mir erzählen? Ich gehe da ein und aus. Mach doch dasselbe mit Gott. Geh ein und aus mit ihm. Da brauchst du keinen Prophet mehr, der dir sagt, oh, so spricht der Herr, ich habe dich lieb. Ich bin für dich. Ich werde dich nie verlassen, noch versäumen. Jetzt habe ich's. Muss euch ein bisschen auflockern. Richtig? Wenn du Heilung glaubst, wer soll dann für dich noch beten? Kannst du alles selber? Sagst, Heilung gehört mir. Amen. Natürlich macht es nicht plopp und dann ist alles da. Du musst dich trainieren. Wenn du dich entscheiden willst, morgen so auszusehen wie Arnold Schwarzenegger in seinen besten Jahren, dann macht es nicht plopp und du siehst so aus. Du musst dich als erstes dafür entscheiden. Da fängt alles an. Kannst jetzt beten, oh Herr, schenke mir Muskeln. Schenke mir mehr Muskeln. Der Herr sagt, ich habe dir Muskeln geschenkt, trainier sie. Nee, Herr, mach sie groß. Nein, du musst selber pumpen. Nein, Herr, schenk du mir große Muskeln. Der Herr sagt, nein, du musst trainieren. Herr, schenke mir Glauben, lies mein Wort. Nein, das Wort will ich nicht lesen. Schenk mir Glauben, Herr. Schenk mir Heilung, nimm es an. Nein, das will ich nicht. Schick einen Heilungsprediger vorbei. So sind die meisten Christen. Wisst ihr, was das ist? Das ist alter Bund. Im alten Bund war immer einer zuständig. Gab es nur drei Arten von Leuten, die mit Gott reden konnten. Priester, Propheten und Könige. Danke. Alle anderen durften nicht mit Gott sprechen oder haben es versucht, hat nicht geklappt. Und mit dieser Mentalität des alten Bundes gehen wir in den neuen Bund. Oh, wenn der Pastor ein Wort hat, dann ist vom Herrn. Ja, Gott will selber zu dir reden. Oh nein, wir sind doch wie das Volk Israel. Gott ist auf dem Berg mit Donner, Zeichen, Rauchdampf und das Volk unten kriegt Schiss. Und sagt, Mose, dein Gott, das ist schon ein Ding, du, das sage ich dir, hey. Alter, der macht da Blitze, Feuer und so Zeug, das ist uns zu spooky. Geh du, red du mit ihm. Das ist alter Bund. Sie haben Angst vor Gott. Neuer Bund ist, ich komme mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Wann? Alle Zeit. Ich habe früher so viel Mist mitgemacht. Wir sind auf jeden Berg hier in der Gegend. Öl und Wein und dahinter jeden Busch war ein Dämon. Da haben Bugidibu, im Namen Jesu verschwindet und haben wir die Trommeln gehauen und die Fahnen geschwungen und ja, ich glaube, Jesus stand oben und hat gesagt, Vater, ich weiß nicht mehr, du, also, ja. Und Satan und die Dämonen standen nebendran, guck dir die Deppen an, du. Was machen die da? Ja, das hat weder den Himmel bewegt, noch die Hölle. Aber wir haben uns gut gefühlt danach. Zumindest für 2 Minuten. Haben wir gedacht, wir haben den Himmel aufgemacht. Wie oft ich das früher gehört habe und hab den Mist auch noch geglaubt. Bruder, wir müssen den Himmel aufbeten. Sei, war der zu? Ach du grüne Neune, wir hatten den zugemacht. Wir müssen den aufbeten, der Teufel ist im zweiten Himmel, da kommen wir nicht durch. Ja, und dann, wenn er auf ist, wann geht er wieder zu? Das weiß ich auch nicht, da müssen wir wieder her. Dann machen wir wieder Bugidibu. Alter Schwede, waren wir bekloppt. Gott sei Dank kann ich lachen über die Zeit. Stimmt's? Dasselbe mit der Segnerei. Jeden Tag schreibt mir irgendeiner WhatsApp oder eine E-Mail, sei gesegnet, Bruder. Ich will, wenn mir einer schreibt, ich hoffe, du wirst eines Tages Pastor. Bin ich schon. Werde Pastor, Thomas. Bin ich schon. Ist dasselbe wie, sei gesegnet. Ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen. Wenn Gott mich mit allem gesegnet hat, was soll... Wenn Vanessa nachher sagt, Papa, kannst du mir alles Geld geben, was du hast, und ich mache den Geldbeutel so und tu alles raus. Das heißt, gehört alles dir. Sei gesegnet. Und sie kommt in einer Stunde wieder und sagt, Papa, gib mir mal noch einen Fünfer. Da kann ich ihr keinen geben, weil ich habe ihr schon alles gegeben. Wenn Gott uns mit allem, was er hat, gesegnet hat, wer kann uns da noch segnen? Kann ich dich mehr segnen wie Gott? Kannst du mich mehr segnen wie Gott? Merkt ihr, wie verrückt die Christenheit ist? Zu Weihnachten zickt mal Kätzchen und oh. Ich muss natürlich irgendwo lieb bleiben, damit ich niemand vom Kopf stoß, obwohl ich als denke, mein Finger ist gar nicht so lang, dass er weit noch hintergeht. Und ich meine es hier nicht böse. Die wissen es nicht besser, Leute. Aber wir haben uns hier entschieden, dass wir die ganze Freiheit wollen, oder? Und es glauben die auch nicht, dass sie gesegnet sind. Der Feind, wenn er kommt, oh, wenn der Teufel kommt, oh, wenn der Teufel kommt. Zu mir kommt er komischerweise nimmer oft. Ich weiß warum. Weil der immer Aua hat, wenn er geht. Glaubt ihr das oder nicht? Ich habe schon mehrere Träume gehabt, wo ich den gejagt habe, im Traum. Ich habe gespürt, er ist da. Da ich sag, komm raus, du feige Sau, ich mach dich balle. Da ist der ab. Das ist so eine kleine Maus wie bei Mickey Maus und du hörst so, redet wie ein Diktator. Ich mach dich fertig, ich komme vorbei. Und dann, weißt du, und dann siehst du so den Schatten riesengroß und denkst, und dann zoomt die Kamera ran, dann ist das so eine kleine Maus mit Megafon. Ich mach dich fertig. Und so ist der Teufel. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, aber er ist keiner. Er ist kein Löwe. Er ist ein Lügner. Er tut so, als ob. Das ist sein Ding. Er tut so, als ob. Und du entscheidest, ob du ihm glaubst oder nicht. Amen. Wenn ich die Gerechtigkeit bin von Gott und Gott mir sagt, Thomas, du bist die Gerechtigkeit, muss ich eine Entscheidung treffen. Christsein ist nur Entscheidung treffen, nichts anderes. Wir treffen jeden Tag hunderte von Entscheidungen. Links rum, rechts rum, Erdbeerjoghurt, Sahnejoghurt. Wir treffen hunderte von Entscheidungen. Treff die wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben ist, wo du sagst, wer du bist. Du musst sagen, wer du bist, was Gott sagt, wer du bist. Du bist nicht ein Verdammter, du bist die Gerechtigkeit. Das musst du anfangen bekennen. Und ein Großteil der Verdammnis und ein Großteil deiner schlechten Tage, die verschwinden. Die gehen weg. Du stehst morgens nicht mehr auf und denkst, Du guckst in den Spiegel, sagst, ja, verbesserungswürdig, aber ich mag den Kerl. Ja, Heute Nacht hatte ich so eine Vision, da sah ich eine Plattform mit 4 Säulen. Zuerst waren es 3 Säulen, dann 4. Ich sage, was sind das? Und da sah ich mich, ich war eine Säule, mein Nachbar war eine Säule, Gott war eine Säule und da kam eine 4. dazu. Und auf der stand Vergebung. Hä? Und da hat Gott gesagt, das ist das ganze Evangelium. Liebe Gott, deine Nächsten wie dich selbst. Es sind 3 Säulen, die halten schon. 2 Säulen tragen nicht, 3 tragen schon. Aber mit einer 4. wäre das richtig stark. Und das ist Vergebung. Die meisten Christen können nicht anfangen und fangen nie an, sich selber zu lieben. Ich bin zu groß, ich bin zu klein, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu alt, ich bin zu jung. Meine Nase ist zu krumm, dies, das. Und im Geist ist es dasselbe. Ich bin zu ungebildet, ich bin dies, ich bin das. Und wenn du nicht anfängst, dich zu lieben, hör mir gut zu, musst du dir jeden Tag sagen, ich hab dich lieb, Thomas, mit deinem Namen. Okay? Dann fängst du an, frei zu werden. Verdammnis hat in deinem Herz keinen Platz mehr. Und wenn du dich liebst, ist deine Nachbar lieben, deine Nächsten, sowas von leicht. Es geht. Funktioniert. Aber wenn du dich selber nicht lieben kannst, wie willst du denn deinen Nachbarn lieben? Hör doch auf. Wenn du verbittert bist, und da gibt's da draußen genug als Beispiele, Leute, die mit sich selber verbittert sind, aus welchem Grund auch immer, fangen mit allen Nachbarn Streit an. Richtig? Es gibt auch verbitterte Leute in der Gemeinde. Das sind die, die mal alleine sitzen, wie so ein Kaktus. Keiner hat mich lieb. Ja, die Frage ist, warum? Richtig oder nicht? Rede ich Mist? Und wenn du dich liebst und deine Nächsten lieben kannst, liebst du auch Gott. Das ist ein Kreislauf. Und da drin vergibt Gott dir, damit du vergibst deinem Nächsten. Das betest du im Vater unser. Oder nicht? Das ist die 4. Säule, ist Vergebung. Und das brauchst du bis zum letzten Tag, weil Menschen dich immer wieder verletzen oder dich enttäuschen. Weißt du, Enttäuschung ist dasselbe wie Entgiftung. Bei Entgiftung haben wir es verstanden, da werden wir frei von. Bei der Enttäuschung werden wir frei von. Das ist nichts Negatives, es ist was Gutes. Wo du Menschen erkennst, die dir sagen, Herr, ich werde für dich sterben. Und dann kurz darauf werden sie sich 3-mal verleugnen. Ich kenne ihn nicht, habe ihn noch nie gesehen. Na, sowas aber auch. Richtig? Und das habe ich auch am Mittwoch diesen Frauen gesagt. Ich habe gesagt, die meisten Christen sind Christen, die agieren nicht, die reagieren immer nur. Der Teufel macht was, dann reagieren sie drauf. Der Teufel greift sie an, dann reagieren sie drauf. Manchmal lassen sie auch ganz lange Zeit, weil sie sich so ohnmächtig fühlen. Und der Feind, der Feind, der Feind. Werd doch mal ein Aktionschrist. Du stehst morgens auf und betest 1 Minute und sagst, Herr, egal wer mich heute versucht zu verletzen oder zu beleidigen oder zu enttäuschen, ich vergebe ihm jetzt schon. Und dann passiert die Situation und du bleibst im Lächeln, weil du weißt, ich habe heute Morgen eine Entscheidung getroffen. Auch dein Chef. Du kannst auch morgens in die Arbeit gehen und sagen, jetzt sehe ich den Drecksack gleich wieder. Oh, gleich kommt die Vorarbeiterin und sagt, oh, wie ich die hasse. Und genau das wirst du erleben, weil die spüren das, dass du sie nicht magst. Und genauso behandeln sie dich. Wenn du aber ihnen mit Liebe begegnest, obwohl sie das nicht verdient haben, genauso wenig wie wir die Liebe verdient haben, dann sagen die sich, warum ist der immer so freundlich? Warum ist der nicht so wie die anderen? Weil du nicht von dieser Welt bist. Und dich nicht gleich machst mit dieser Welt. Das haben wir letzte Woche gehört. Wir sollen uns nicht gleich machen mit diesem Weltzeitlauf, sondern wir sollen uns erneuern. Wir sollen unsere Sinne, unser Denken erneuern in Christus. Leute, wenn das alles nicht möglich wäre, auch wenn es so anhört wie Pluto und Mars, so weit weg. Wenn es nicht möglich wäre, hätte Gott es nicht ins Wort geschrieben. Aber weil es da drin steht, ist es möglich für jeden, da durchzugehen. Amen. Weil sonst wäre Gott ungerecht. Wenn Gott die Latte auf 10 Meter sagt und sagt, los Thomas, spring drüber, sagt, 10 Meter ist aber heftig. So 20 Zentimeter wäre jetzt gerade so mal meins. Und Gott sagt, nee, dann machen wir 8 Meter, aber mehr gebe ich nicht. Lassen wir es sein. Das wäre nicht gerecht. Wenn Gott sagt, du schaffst die Latte, dann schaffst du sie. Ja, egal, wo die bei dir liegt. Wow, ist das nicht cool? Oh, ich liebe das Wort Gottes. Wo sind wir denn? Bei welchem Vers? Helft mir mal. 17, gell? Wenn es durch die Verfehlung des Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen. Nicht, Gott ist nicht geizig, sondern in reichem Maß in der Kraft des neuen Lebens oder des neuen Bundes herrschen, 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 nicht überleben, herrschen. Die meisten Christen sind im Überlebensmodus. Oh, ich habe wieder eine Woche geschafft. Oh, Maranatha, Herr, komm bald. Nein, du sollst herrschen. Was heißt herrschen? Du sagst dem Teufel, wo das Loch ist, wo der Zimmermann an deinem Haus das Loch gelassen hat und das, da geht er raus. Und dann machst du ein Schild außen hin, wie bei den Supermärkten für die Hunde. Da steht drauf, muss leider draußen bleiben. Und wenn er deine Kinder versucht anzutasten, sagst du, meine Kinder gehören Christus Jesus und verschwind. Amen. Du herrschst. Und glaub mir, wenn er merkt, dass das überhaupt nicht gut ist, ist wie Kevin allein zu Hause. Kennt ihr Kevin allein zu Hause? Der wusste, da kommen zwei. Und die haben ständig einer auf die Mütze gekriegt. Der Film ist echt lustig. Da denke ich, genau so müssen wir mit dem Teufel umgehen. Genau so tehren und federn und ein Bügeleisen auf den Schädel und was da alles so. Bong, bong, bong. Bis die irgendwann merken, Mann, 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 mit dem Kleinen ist nicht gut Kirschen essen. Wir brechen das nächste Mal woanders ein. So musst du mit dem Teufel umgehen und nicht, oh, ist er schon wieder da, oh je, oh. Das wird nichts. Da hat er keine Angst. Wir stellen also fest, genauso wie eine einzige Verfehlung alle Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, das ist das, was ich euch vorhin gesagt habe im Gerichtssaal, eine einzige Tat, Christus kam rein und gesagt, darf ich für den Nico sterben? Wenn der Richter ja sagt, ist es rechtmäßig. Okay? Ist Christus gestorben, ja oder nein? Wie viel darf der Teufel dich nicht noch anklagen? Der kann dich nicht mehr anklagen, er darf dich nicht mehr anklagen. Aber leider hören zu viele Christen ständig zu. Erfüllt, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Weißt du, dass du einen Freispruch hast? Steht es ja auch zufällig? Schade. Aber hier bei mir steht Freispruch. Genauso wie durch den Ungehorsam des einen alle zu Sünder wurden, hör gut zu, was jetzt da steht, werden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerechten. Wer hat's vollbracht? Warum wird denn so viel Gemeinden gelehrt, du musst es vollbringen? Leute, ich erzähle euch keinen Mist, ich habe das alles erlebt. Wir brauchen jetzt das Gnadenseminar. 20 Teile. Kostet nur 360 Euro. Dann brauchen wir die Seminar. Dann brauchen wir das Seminar. Dann machen wir ein Befreiungsseminar. Dann wird für Leute ein halbes Jahr Buggedibu gemacht. Immer wieder. Die werden aber nicht frei. Weil Christus sie schon frei gemacht hat. Wisst ihr, wie das ist? Ein Mann geht mit seinem Freund zum Arzt. Und der Freund hat ein Wehwehchen. Und der Arzt sagt, was haben Sie denn? Ja, das und das, lassen Sie mich mal untersuchen. Und dann guckt er, sagt, okay, Sie brauchen die Salbe, die Tabletten und die Therapie. Korrekt? Dann guckt er den Freund an, sagt, na, was haben Sie denn? Und er sagt, ich hab nix. Sie haben so dunkle Augenränder. Schlechter Stoffwechsel. Schlafen Sie schlecht? Ja, heute Nacht war es nicht so. Und dann geht's los. Versteht ihr, was ich meine? Der Mann kam kerngesund mit seinem Kumpel gerade zum Arzt. Und der Arzt fängt an, na, was sehe ich denn bei Ihnen alles? Wisst ihr, so kommen manche Christen, die werden aus der Welt errettet, zu Christus errettet, und dann kommen sie irgendwo in eine Gruppe rein, wie auch immer die heißt. Und eigentlich sind sie frei und reingewaschen mit dem Blut des Lammes, korrekt oder nicht? Und dann fangen die dort an, oh, du hast so dunkle Augenränder. Was denn bei dir noch da? Du musst mal zur Schwester Uschi. Die hat so eine Sehergabe, die sieht, was bei dir nicht passt. Und natürlich gibt's bei wiedergeborenen Christen noch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber wer kümmert sich drum? Der Heilige Geist. Er ist der allerbeste Überführer von irgendwas. Glaubst du mir das? Er macht es mit Liebe. Und wenn was mit Liebe ist, bleiben nie Narben. Menschen machen selten mit Liebe. Die wissen immer, was für die anderen gut ist. Ein Finger auf den anderen, drei auf sie. Das merken sie aber nicht. Der Heilige Geist ist der beste Arzt, der beste Gentleman, der beste Liebhaber, der beste Lehrer, der beste Ausbilder von allem. Amen. Und er ist total für dich. Und hier heißt es, durch den Gehorsam des einen. Wer hat's vollbracht? Christus. Amen. Und ich darf ihm nachfolgen. Nicht ich muss ihm vorausgehen und sagen, Christus, schau mal, wie toll ich bin. Das wird nicht funktionieren. Christus sagt, mach dir keine Sorgen, Thomas. Lauf mir einfach hinterher. Ist das schwer? Nein, da kommen wieder religiös und sagen dir, wie einfach dem Herrn hinterherlaufen. Ja, so geht's ja nicht. Wär du erst mal 30 Jahre gläubig wie ich, ich bin schon durch einiges durch, Bruder. Dann kannst du sagen, ja, das sieht man, so verbittert wie du bist. Hast aber alles mitgenommen, nicht losgelassen. Hast den Einkaufswagen vollgemacht, Schatz, leer. Den Rucksack. Richtig? Jesus liebt euch zu sehr, als dass er euch lässt, wie ihr seid. Er liebt euch zu sehr, als dass er euch da drinnen lässt und lässt, wo ihr gerade drin seid. Er zieht euch immer weiter raus. Wisst ihr, Menschen, die frei sind und die fröhlich sind, sind attraktiv. Richtig? Möchtest du in deinem Umfeld Menschen haben, die immer gut gelaunt sind, oder möchtest du so verbitterte Grießkram-Leute haben, die immer so... Jeder von uns mag Leute, die fröhlich sind. Manche Evangelisationen. Sie müssen sich bekehren zum Heiland. Der liebt sie. Da denkst du, Himmels Willen, wer hat denn die rausgelassen? Ist doch nicht attraktiv, oder? Fröhlich. Die Welt wird erkennen, und ich glaube, das wird der Endzeitdurchbruch sein. Die Welt wird erkennen, wenn wir Liebe untereinander haben. Der Teufel hat es jetzt 1700 Jahre, oder sind wir großzügig, 2000 Jahre verhindert, dass Liebe untereinander ist. Und ich merke, wie schwer das hier ist, was für ein Kampf das ist. Ich merke, wie schwer das ist. Ich muss mich ständig wehren gegen Gebete von Gemeinden aus Heidelberg. Ist das nicht pervers? Ist das nicht krank? Und ich bilde mir das nicht ein und ich habe auch nicht Langeweile. Ich bete immer, Heiliger Geist, wo kommt's her? Und dann sehe ich das und dann bete ich und dann ist wieder Schutz und dann ist wieder gut. Eifersucht und Neid kann es im Reich Gottes nicht geben. Missgunst und Negativreden kann es auch nicht geben. Die müssen mich nicht mögen, die müssen mich nur lieben. Das, was das Wort sagt. Richtig? Aber sie denken, sie haben das Recht, mich zu verurteilen oder mich zu kritisieren. Haben sie nicht. Ein Finger auf mich, drei auf sie. Und sie wundern sich, wenn es nicht gut läuft. Mir ist es egal. Ich kehre vor meiner Tür und sage euch die Wahrheit. Amen. Und wenn andere mich nicht mögen, ist es ihrens. Aber wie soll denn das Reich Gottes irgendwas bewirken, wenn alle Christen verstritten sind? Die Moslems haben es verstanden. Die halten zusammen, mein lieber Schieber. Die gehen zum türkischen Rechtsanwalt. Die gehen zum türkischen Gemüsehändler, zum türkischen Reisebüro. Die halten zusammen. Die haben verstanden, wie es geht, etwas einzunehmen. Passt doch mal auf, wenn ihr spazieren fahrt. Wie viele alte muslimische Leute da laufen mit ihrer Gebetskette? Die nehmen das Land ein. Müsst ihr mal aufpassen. Müsst mit offenen Augen durchs Leben gehen. Die laufen rum und beten ihre, manchmal zu dritt, manchmal zu viert. Die laufen nicht spazieren, die nehmen die Stadt ein. Und wir Christen wundern uns, warum nichts geht. Du kannst Christen, kannst sagen, wir machen Soaking Room. Wir haben dich ganz Zeit lieb am Samstag. Wir machen das Liebesseminar hier. Wir machen Kisschen hier hin und anderen kuscheln wir alle so. Da ist die Bude voll. Wenn du aber sagst, hey, wir treffen uns am Samstag zum Beten, da kriegst du laute Absagen. Wie beten? Was du daheim nicht lebst, kannst du draußen nicht praktizieren. Da wird mir Gebet auch nicht Spaß machen, weil ich nicht weiß, was da los ist. Was kommt da auf mich zu? Wenn ich nicht lesen kann, will ich auch in keine Vorlesung gehen. Weil dann fühle ich mich fehl am Platz. Wenn ich aber gerne lese, dann höre ich auch gerne zu. Halleluja. So, zwei Verse haben wir noch, die schaffen wir noch, oder? Und das Gesetz, es kam erst nachträglich hinzu. Seine Aufgabe war es, hör zu, die Aufgabe des Gesetzes war nicht, dich zu verdammen oder dich in die Hölle zu bringen. Es kam dazu, seine Aufgabe war es, die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden zu lassen. Das ist die Aufgabe des Gesetzes, dir zu sagen, was gut und schlecht ist. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, jetzt kommt mein Lieblingsvers, einer meiner 10 Lieblingsverse in der Bibel, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Luther sagt, wo die Sünde mächtig wurde, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das heißt, keine Sünde sei sie noch so schlimm, ist größer als das Blut des Lammes. Richtig? Ich sage euch, wenn Adolf Hitler 1945 im Führerbunker war, kurz bevor die Rote Armee da war, auf die Knie gegangen wäre und gesagt, Jesus, vergib mir, würde man im Himmel treffen. 100%. Wir wollen das nicht. Unser Verstand sagt, das geht ja. Nein, Jesus sagt, ruf mich an und ich will dich retten. Egal, was du gemacht hast. Wir denken in Kategorien. Wir würden vielleicht den Einbrecher im Gefängnis besuchen, wenn Jesus sagt, geh ins Gefängnis, fang einen Gefängnisdienst an. Aber wenn dann Kinderschänder wäre, würden wir sagen, ah Jesus, muss ich nochmal beten, ob ich richtig gehört habe. Kannst du nicht von mir verlangen, dass ich den Typ besuche. Sind wir ganz ehrlich? Wir denken in Kategorien, Jesus nicht. Jesus denkt nur in einer Kategorie, er rettet verloren. Bezahlt, nicht bezahlt. Gnade, Verdammnis. Dazwischen gibt's nichts. Wir Menschen machen Kategorien, Gott nicht. Paulus war ein Massenmörder. Das war ein Osama bin Laden seiner Zeit. Und er tötete nicht irgendwelche, er tötete die Kinder Gottes. Bis Jesus mit Karate Kid ihn vom Pferd hat gehauen. Da lag er da. Er hat ihn von seinem hohen Ross im wahrsten Sinne des Wortes runtergekickt. Und er sagte zu ihm, warum verfolgst du mich? Jesus hat sich mit denen, die er verfolgte, eins gemacht. Jesus hat sich auch mit dir eins gemacht. Er hat ihm gesagt, warum verfolgst du mich? Und 3 Tage Blindheit oder ein paar Tage Blindheit waren gut, um die geistige Blindheit zu offenbaren. Richtig? Und Jesus hat ihm vergeben. Und was hat er aus ihm gemacht? Ein Apostel, der 2/3 des Neuen Testaments schreiben durfte. Und Paulus war sich bewusst, dass er keinen Lohn bekommt. Oder nur einen ganz kleinen. Denn Paulus, seinen Lohn bekam Stephanus. Denn Stephanus hat ihm vergeben, das wisst ihr ja, in dem Moment, wo sie ihn gesteinigt haben, hatte Paulus Lust an seinen Qualen. Stephanus sagte, Vater, vergib ihnen. Und weil Stephanus ihm vergab, konnte Gott ihn erretten. Sonst wäre die Schuld auf ihm. Sei dabei. Du weißt nie, wem du vergibst, was Gott aus ihm macht. Amen. Ich möchte nicht eines Tages in den Himmel kommen und Gott sagt mir, ja Thomas, ich habe da 3 tolle Männer gehabt, die hätte ich so gerne gebraucht als Evangelisatoren. Aber weil du nicht vergeben hast, sind sie jetzt verloren. Möchtest du in den Himmel kommen? Gott sagt dir, es sind Menschen in der Hölle, weil wir nicht vergeben haben. Ich möchte das nicht. Die Hölle ist nicht für Menschen gemacht, sondern nur für Satan und seine Engel. Aber die Hölle ist voll mit Milliarden von Menschen, die alle von Jesus erlöst sind, wenn sie es angenommen hätten. Aber sie wollten nicht. Und oft liegt's am Bodenpersonal. Gott kann die teuersten Flugzeuge kaufen und den besten Flughafen bauen, wenn das Bodenpersonal schlecht ist und die Stewardessen unverschämt. Sagen die Leute, da fliege ich nicht mehr mit. Ist das wahr? Was wir ausstrahlen, ist das, was die Leute wahrnehmen. Die sagen nicht, die Church at the River Leute sind blöd, die sagen, die Christen sind blöd. Sind alle blöd, sind alle unfreundlich, sind auch nicht besser wie die Welt. Das ist auch nicht der Punkt. Aber strahlen wir Christus aus? Willst du das? Alles eine Entscheidung entfernt. Amen. Ist die Gnade noch viel mächtiger geworden? Denn genauso wie die Sünde geherrscht hat und den Menschen den Tod gebracht hat, lies, was da steht. Soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zu ewigem Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade soll herrschen. Steht es hier? Da herrscht auch die Gnade Gottes soll herrschen. Wisst ihr, die Gnade, und das ist ganz wichtig, eines der letzten wichtigen Sätze, die ich euch mitgebe heute, die Gnade ist nicht ein Zustand oder eine Sache, es ist eine Person. Und die heißt Jesus Christus. Wenn Gnade in dein Leben kommt, kommt Jesus in dein Leben. Wenn Gott durch Gnade dir vergibt, kommt das Werk von Jesus am Kreuz in dein Leben. Du kannst Gnade nicht von Christus trennen. Verstanden? Und selbst die Gnade, die um dem alten Bund war, war eine Bedeckung der Sünden, nicht eine Hinwegnahme. Die waren nicht ins Meer geworfen, die waren noch da, die Sünden. Die wurden angehäuft auf einem Riesenhaufen für das Kreuz. Und auch am Kreuz hat Jesus für die Sünden der Leute, die vor dem Kreuz geboren wurden, bezahlt. Versteht ihr das Prinzip? Es war immer nur eine Bedeckung durch das Blut von Tieren. aber nicht eine Hinwegnahme. Die kam erst mit der Wirksamkeit des Kreuzes. Und wir dürfen es nicht vergessen, wir müssen da drin bleiben und verstehen, dass Christus eine Person ist. Die Person, die die Gnade in dein Leben gebracht hat. Und wenn du Gnade gibst, gibst du Christus weiter, weißt du das? Bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht gewollt. Wenn du irgendjemand vergibst aus deinem Bekanntenkreis, deinen Eltern, deinem Chef, deiner Schwiegermutter, egal wem, bringst du Christus in ihr Leben. Wenn wir es mal so sehen, fällt es uns vielleicht leichter und schneller zum Vergeben, als immer ewig dran festzuhalten. Amen. Halleluja. Nur mal drüber gucken, dass ich nichts vergessen habe. Durch den Gehorsam eines Einzigen ist es geworden. Und Jesus hat ausgerufen am Kreuz, es ist vollbracht. Und diesem vollbrachten Werk müssen wir unser Leben sehen, unsere Existenz, die müssen die Vergangenheit sehen, die Gegenwart und die Zukunft. Aus diesem Werk, es ist vollbracht. Jesus hat's bezahlt. Jesus hat alles erworben. Amen. Und ich glaube, Gott hat noch so viel mehr für uns. Die Zukunft wird gut. Die Leute in der Welt haben Angst. Die kriegen immer mehr Angst. Auch das ist gut so. Weil je fetter jemand wird, desto weniger will er von Gott wissen. Gott ist in einem Konflikt, wie ein Vater mit seinem Sohn. Er gibt ihm Geld und der Sohn rennt zu den Schweinen in die Welt. Er will sich vergnügen. Jetzt ist der Vater im Konflikt. Gebe ich, weil ich gerne gebe, aber ich weiß, der Keller gibt's fürs Falsche aus. So sind Leute in der Welt. Vor allem in Westdeutschland nach dem Krieg. Eine Wohlstandsgeneration. Ich kenne keine Generation, die mehr jammert wie die. Denen geht's so gut. Die haben Rente, Lebensversicherung, die haben fast alle ein Haus stehen und sind nur am Schimpfen und am Jammern. Und Gott zieht ein Ding nach dem anderen weg. Lebensversicherungen sind nichts mehr wert. Die Rente weiß keiner mehr. Die Häuser, das nächste, was weggeht, in der Inflation gehen immer die Häuser weg. Das wisst ihr ja. Das Guthaben ist null und die Schulden bleiben. Das ist, was übrig bleibt nach einer Inflation. Ist nicht so lange her, wo wir das hatten. Und auf das gehen wir zu. Und die Leute merken, nicht mein Haus, mein Auto, mein Boot ist meine Rettung, sondern nur noch Jesus Christus. Und sie öffnen sich jetzt wieder. Das ist, was ich wahrnehme für das Evangelium. Wo Nachbarn früher, hör mal auf, auf einmal sagen sie, ja. Da stehen sie als vor meiner Türe, wissen, wo ich wohne. Leute wissen immer, wo du wohnst, wenn es ihnen schlecht geht, gell? Schon mal festgestellt? Oder wie deine Telefonnummer ist, wenn es ihnen nicht gut geht. Selten ruft bei mir jemand an und sagt, Thomas, mir geht's so gut. Marion macht das ab und zu. Muss ich mal lachen, sag ich. Marion ist schon witzig. Aber das ist doch auch mal schön, wenn man gute Nachricht hört, oder? Halleluja, danke Jesus. Vater, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du ein tiefes Werk in jedem von uns tust. Und ich danke dir, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern es das vollbringt, wozu du es aussendest. Papa, und auch diese Predigt heute wird das tun, wozu du sie ausgesendet hast. Es wird die Herzen frei machen, die Gedanken frei machen. Papa, danke, dass wir herrschen im Leben an Christi Stadt über alle Macht des Feindes und nichts wird uns schaden. Und danke, dass der immer mehr Angst vor uns bekommt, weil er weiß, wer wir sind, weil er weiß, was wir in Christus Jesus haben. Dass wir diese Welt überwinden und zwar weit, nicht kurz, sondern weit. Weil der in mir lebt, stärker ist. Und danke, Jesus, für dieses Vorrecht, in der Freiheit hier dein Wort zu hören, es predigen zu dürfen. Danke, dass noch Zeit ist, wo wir als Christen wirklich noch frei predigen dürfen. Vater, wie lange wissen wir nicht, ist alles in deiner Zeit, wo du weißt, du hast alles bestimmt. Vater, wir wollen die Zeit auskosten, die wir jetzt noch haben in der Freiheit. Papa, danke für jeden Zuhörer, auch im Internet. Papa, auch die Leute, die die CDs bekommen. Ich bete, dass da große Wunder geschehen, dass du reinwirkst durch die Macht des Heiligen Geistes und jede Kruste und jede Kette sprengst und jedes Gummiband und jeder Vertrag auch, der unterschrieben wurde, bewusst oder unbewusst mit dem Feind, wo Leute sich festgelegt haben durch ihre eigenen Worte, wo Menschen sich verflucht haben durch ihre eigenen Worte. Vater, dass du sie ganz frei machst und dass sie rauskommen aus diesem Zustand der Ohnmacht hinein in die Freude der Kinder des Herrn. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das bewirkst. Du gibst beides, das Wollen und das Vollbringen. Und dafür danke ich dir in Jesu wunderbarem Namen. Amen.